Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, ein True Crime Podcast zweier alter Freunde von True Crime Nerds für True Crime Nerds. Eine Reise in die Abgründe der Menschen und genau die unternehmen wir heute. Ich nehme eine Sache vorweg, die Daniel sich in letzter Zeit so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat. Falls ihr euch fragt, seit wann machen die Typen eigentlich Triggerwarnungen? Daniel hat das so vor ein paar Wochen angefangen, aus nachvollziehbaren Gründen. Heute mache ich die. Wenn ihr zart beseitet seid, wenn ihr zu jung seid für solche True Crime Inhalte und für solchen Content, diese Folge bitte überspringen. Heute ist das nichts für euch. Und bevor ich jetzt das Wort an Daniel übergebe und ja, wir dann langsam in den Fall einsteigen, möchte ich auch noch kurz darauf hinweisen: Nächste Woche Freitag, 31.07. live im Siegener Schlosspark im Open Air Kino. Da könnt ihr uns nochmal live sehen in unserer Heimatstadt, in der schönsten Kulisse unserer Heimatstadt. Schlosspark, geile Beleuchtung. Maximales Dankeschön an den Veranstalter Martin, der das da irgendwie schön gestaltet. Und ja, natürlich freuen wir uns über jeden von euch, der den Weg auf sich nimmt. Auch schon mal vielen Dank an alle, die das tun werden. Wir freuen uns, euch dann mit Flo auf der Bühne Hallo sagen zu können. So, lange Rede, kurzer Sinn. Daniel, was geht?
Was laberst so lang, Junge?
Was laberst
Campeones, Campeones. Wir sind Weltmeister seit 3 Tagen. Da kann man, es gibt ja nur wirklich Wichtigeres jetzt gerade als all der andere Schnickschnack.
Ja, Hauptsache, die unsympathischen Argentinier sind es nicht geworden. Also, das ist ja so eine Frechheit, wie die sich präsentiert haben. Aber auch schon tatsächlich bei der letzten WM, da gibt es ja auch die wildesten Verschwörungstheorien, so von wegen, die FIFA wollte Messi den Titel schenken und so zum Karrierehöhepunkt. Und jetzt hat er halt noch eine WM gespielt und dann, naja. Aber egal, die WM ist vorbei. Spanien hat das verdient gewonnen, soweit ich das gesehen habe. Ich habe die letzten Spiele nicht mehr gesehen, aber das, was ich verfolgt habe, hat mir Spaß gemacht auf spanischer Seite. Das ist nur einfach eine richtig geile Mannschaft.
Ja, ist es auch. Ja, was soll ich jetzt? Ohne dass ich jetzt zu weit ins Detail gehe oder zu viel über Fußball quatsche, ich überlege gerade, wie ich es kurz halten kann. Also, ich finde es auch zu krass jetzt, dass man jetzt irgendwelche, weiß nicht, Online-Petitionen startet. Argentinien darf nicht mehr bei der WM mitmachen und sowas. Das ist natürlich totaler Käse. Das ist maximal übertrieben, aber definitiv würde ich sagen, haben sich einzelne Spieler oder auch manche Spieler sowas von unsportlich verhalten, dass das mal gar nicht geht. Also wirklich, ich bin wirklich entsetzt über so ein Verhalten und kann auch nicht verstehen, wie man also sich seiner Vorbildsfunktion als Fußballprofi so wenig im Klaren sein kann, dass man sich so nicht benehmen sollte. Ja, also klar, die bekannten Namen muss man jetzt hier nicht nennen. Jeder weiß, wer vom Platz geflogen ist und wer hinterher stark ausgeteilt hat. Geht gar nicht. Also geht wirklich gar nicht. Und finde ich total schade für so eine Fußballnation. Auch für einen Messi. Kann ich gar nicht verstehen, ehrlich gesagt, warum der bei verschiedenen Situationen, die eingetreten sind, also entweder sich zurückgehalten hat, sich komplett rausgehalten hat oder vielleicht sogar teilweise mitgemacht hat. Da war diese Geschichte mit
Wobei
Kukurea zum Beispiel, der mal ganz kurz sich am Mund gekratzt hat und dann kommt er direkt an.
der hat schon gesprochen, so,
Ja, aber trotzdem, weißt du,
das ist ja,
also.
das ist, aber dann eine Karte zu fordern, ist einfach super unsportlich. Und Messi ist
In
auch
der
einfach ein super
Situation vor allem.
unsympathischer Typ. Ist einfach, also auch wie hart der teilweise auch eingestiegen ist, niemals auch nur eine gelbe Karte. Auch die Argentinier insgesamt sehr, sehr spärlich gelbe Karten gesehen. Dann
Genau.
gibt es ja seit Jahren diese krassen Rassismus-Skandale, die ganze Mannschaft und auch die Fans immer wieder da in die Stadien tragen. Auch jetzt bei der WM, wo farbige Gegenspieler beleidigt wurden und was weiß
Ja.
ich was. Und dann ja, gönnt man denen das auch nicht. Das war so ein bisschen wie, als Spanien gewonnen hat, wie so, keine Ahnung, als Luke Skywalker den Todesstern zerstört hat. So habe ich mich gefühlt. Aber jetzt haben wir wirklich lange über Fußball schwadroniert.
Ja. Und es gibt noch viel, über das ich sprechen möchte, aber es ist hier wahrscheinlich der falsche Ort dafür. Tja, ich freue mich auf jeden Fall, dass Spanien gewonnen hat. Sympathische Mannschaft, wie du schon gesagt hast, die haben es, glaube ich, einfach verdient. Ich will noch nicht mal sagen, dass es die beste Mannschaft im Turnier war. Frankreich fand ich eigentlich auch mega stark. Die haben nur einfach sehr schlecht gegen Spanien gespielt. Das Halbfinale, nein, das Spiel um Platz 3 war dafür wirklich so das inoffizielle Finale der WM. Das war der absolute Hammer, 6 zu 4.
Das war ein Highlight, ja.
Das war ein
Vor
richtiges
allem
Highlight, ja. Mega schönes Spiel.
nach einer 4-0-Führung dann nochmal so rangekommen und dann doch noch, das war krass,
Ja,
ja.
richtig krass. Und zu Spanien nochmal, wie gesagt, ich gönn's denen total. Also ich hätte es ehrlich gesagt am meisten Portugal gewünscht, einfach eigentlich Ronaldo, weil er im Gegensatz zu Messi ein richtig guter Typ ist. Viele mögen ihn nicht wegen Arroganz und bla bla bla. Aber wenn man mal so ein bisschen was sieht, wie der sich sonst verhält und auch Gegenspielern gegenüber verhält, Flitzern gegenüber verhält, irgendwelchen anderen Leuten gegenüber verhält, muss man sagen, summa summarum für seinen Superstar-Status ist der wirklich, glaube ich, ziemlich cool. Und von daher hätte ich es Ronaldo sehr gewünscht, aber so ist es nun mal. Und jetzt ist halt Spanien Weltmeister und das finde ich natürlich auch noch fast umso geiler.
Wobei das WM-Darling schlechthin war ja Erling Haaland, der Norweger. Der scheint ja auch einfach ein total bodenständiger und durcher, witziger Typ zu sein, so, aber wie gesagt, jetzt echt mal genug Fußball.
Da habe ich kurzen Leute, guckt mal bitte bei Insta, da gibt es, also wenn ihr uns, also auf dem Weg uns zu folgen, könnt ihr mal kurz irgendwie nach links schauen und da gibt es solche KI-Videos von Haaland, eins, wie er im Restaurant sitzt und was isst und sich vor seinem Spiegelbild selbst erschreckt. Es ist so unglaublich lustig, aber es ist halt ein KI-Video, es ist nicht original, aber sehr, sehr lustig. Ja, mit Haaland, muss ich sagen, bin ich noch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich mag Bellingham total gerne und dadurch, dass ich gecheckt habe, dass Bellingham und Haaland irgendwie Kumpels sind und irgendwie die lustig untereinander sind, habe ich gedacht, okay, so ganz unsympathisch kann der Haaland dann doch nicht sein, trotz der Frise. Und dann habe ich noch ein Video gesehen mit Ibrahimovic und Haaland, da habe ich gedacht, okay, der ist scheinbar wirklich lustig. So, ja.
Ja, wie gesagt, ich
muss ihm gleich mal eine Chance geben.
Ich habe Sympathien gewonnen für den. Und naja, jetzt haben wir lange mit Fußball eingeleitet und wir bleiben praktischerweise heute im Land des Gastgebers oder im Land eines der Gastgeber. Es gab drei Gastgeber bei der WM, Kanada, Mexiko und die Vereinigten Staaten. Und natürlich bieten vor allem die Vereinigten Staaten ein nicht enden wollendes Reservoir an True-Crime-Fällen. Und genau da sind wir heute in einem kleinen Örtchen namens Ina in Illinois. Das ist so eine 2000-Seelen-Gemeinde, so, wo man quasi einmal durchfährt, wenn man nicht aufgepasst hat. Also liegt an so einer Durchfahrtsstraße und hat irgendwie auch kein so richtiges Stadtzentrum. So ein Ding, wo du einfach, ja, vielleicht mal auf der Reise durchkommst. Gehört zum Verwaltungsbereich Mount Vernon. Das hat man schon mal irgendwie gehört, so tatsächlich. In der Nähe ist Centralia, das ist so eine abgefahrene Bergbaustadt. Da haben wir, glaube ich, auch mal drüber gesprochen. Das ist so ein Ding, wo in einem Kohlestollen unter der Stadt vor 30 oder 40 Jahren Feuer ausgebrochen ist und immer noch brennt und deswegen die Stadt so nach und nach unbewohnbar wird, weil Straßen schmelzen, Boden einstürzt, halt immer noch so Sinklöcher auftreten und super schmutziges Wasser nur aus der Leitung kommt und die meisten Leute sind weggezogen. Aber es gibt tatsächlich noch so hartgesottene Centralianer, die da immer noch leben. Und die nächstgrößere Stadt ist St. Louis. Ist zwar ein anderer Bundesstaat, aber das ist so die nächste Großstadt, die man da so auf der Karte findet, wenn man so in der Gegend unterwegs ist. Nur das mal so als grobe Einordnung.
Jo, danke dir für die geografische Einordnung. Wir sind also jetzt in Ina.
Ina, genau. Also INA, tatsächlich wie der Name geschrieben. Und im Jahr 1987, also schon etwas zurück in der Zeit, da ja eine Zeit, wo wir uns ja wahrscheinlich noch nicht so richtig bewusst dran erinnern können, 5 Jahre, da, ja gut, da hat man vielleicht so bruchstückhafte, so Blitzerinnerungen, aber naja, wenige.
Schlagen wir doch hier eine kleine Fußballerbrücke, das Geburtsjahr Messis.
Ah ja, na gut. In Ina lebt die Familie Dardine. Das ist eine dreiköpfige Familie. Ruby, Elaine Dardine und ihr Ehemann Keith und der kleine Junge, der kleine Sohn Peter, der ist das erste gemeinsame Kind, quasi so die bisherige Krönung der Beziehung.
Keith, ich check das ist jetzt 29. Nicht. Du hast jetzt verschiedene Namen genannt. Es gibt Ruby, Elaine, Keith und Peter.
Ruby Elaine ist ein Doppelname.
Ach, Ruby Elaine ist ein Name. Dann gibt es Keith, Peter ist auch ein Name. Nein, Keith ist Keith und dann gibt es noch Peter.
Genau, Ruby Elaine oder einfach nur Ruby, die Mutter ist 30.
Okay.
Keith, der Vater 29 und dann gibt es Söhnchen Peter. So, das ist so die Familie und zum Zeitpunkt, in dem wir uns befinden, ist Ruby auch schwanger. Also es wird ein weiterer Nachwuchs erwartet. Da gibt es auch schon Namen. Es gibt einen Favoriten für den Fall, dass es ein Junge wird, einen Favoriten für den Fall, dass es ein Mädchen wird, aber die wollen sich komplett überraschen lassen. Also die wissen nicht, was da kommt.
Das klingt jetzt nach Insiderwissen. Wie sind denn diese Namen, Fabian? Weißt du sie?
Ja, tatsächlich, aber dazu komme ich später noch. Ich lasse
Das
dich
ist
noch ein
jetzt,
bisschen
weißt du, das ist jetzt so eine
schmoren.
Sache, wo du normalerweise mir vorwerfen würdest, dass ich irgendwelche unnötigen Fragen stelle, die irgendwie, keine Ahnung, so schuhgrößenmäßig irgendwie zu detailliert sind. Aber das weißt du. Also hat das vielleicht eine Bedeutung?
Ja, das ist einfach nur so im Laufe der Zeit irgendwie so ist darüber gesprochen worden. Diese ganze Gegend, also Verwaltungsbereich Mount Vernon oder genauer gesagt Jefferson County, wo also Ina liegt, ist so eine, ja, so ein total schönes Dorfidyll. Deswegen wohnen da auch die Dardines. Es ist sehr, sehr sicher, dort zu leben. Es ist so die typische Gegend, wo man dann in irgendwelchen Dokus hört, die Leute schließen ihre Türen nicht ab und jeder kennt jeden, jeder hilft jedem. Und ja, keine Ahnung, es gibt halt Natur, es gibt große Seen in der Nähe. Man macht so Outdoor-Erfahrungen bzw. Outdoor-Tätigkeiten, um so durch den Tag zu kommen, um sich Zeit zu vertreiben. Angeln, was weiß ich was, das sind so super beliebte Sachen. Es gibt eine Kirche, die relativ prominent ist, wo auch die Dardines involviert sind. Die musizieren da auch, die sind da im Kirchenchor sehr, sehr fest eingeplant. Und ja, einfach ein junges, zwar zugezogenes, aber dennoch gut integriertes Paar in dieser Gegend. Die sind da auch der Ruhe wegen hingezogen, ne? Also einfach, weil das so dörfliches Leben. Die haben da ihr erstes gemeinsames Haus bezogen, so ein Mobile Home, also so ein Trailer.
Ja, vielen Dank für die Einführung. Kann man sich ganz gut vorstellen. Klingt nach einem guten Leben. Toll, dass Sie sich so schnell integriert haben. Und trotzdem werde ich das Gefühl nicht los, dass hier in dieser Familie Dardine ein Opfer zustande kommen wird. Möglicherweise Peter, denn so auch deine Triggerwarnung kommt ja nicht so einfach aus dem Nichts. Ist ja sehr untypisch, dass du eine aussprichst.
Ja, lass dich überraschen. Die Dardines haben diesen Trailer von einem Farmer-Ehepaar gekauft, deren Farmland quasi direkt an deren Grundstück, an das Grundstück der Dardines angrenzt. Google nicht parallel, du nimmst dir auf jeden Fall, du spoilerst dich zu sehr. Und
Der
ja, mit
wischt.
diesen
Der
Leuten,
Fabian, sorry
also
Leute, ne? Der hat jetzt
ja,
meine
ich sehe es,
Blicke,
ich
der
sehe
sieht
es.
genau, was ich mache, ne?
Ja.
Mist.
Auf jeden Fall mit diesen Farmern, die nebenan wohnen, das sind so die direkten Nachbarn, da sind die gut befreundet, also haben so ein freundschaftliches Verhältnis. Wie gesagt, in der Kirche, Baptistenkirche, also Baptistengemeinden sind ja generell in Amerika sehr verbreitet. Da sind sie auch sehr, sehr gut integriert. Elaine spielt Piano und Keith ist der Sänger des Kirchenchors. Und auch der zweijährige Peter, ja, der soll da in dieser Dorfidylle einfach wachsen und gedeihen. Der Vater des Hauses arbeitet in so einem Bürobedarfsladen, also so wie, keine Ahnung, wie hieß das Ding damals in Siegen, Staples, wo du halt so, keine Ahnung, Radiergummi, Druckerpapier und so ein Kram kaufen kannst.
Genau, Staples.
Und auch Elaine hat hier und da mal irgendwas gejobbt, aber als sie dann mit dem zweiten Kind schwanger wurde, da war es quasi, da hat sie sich dann erstmal darauf konzentriert, ja, das Kind auszutragen, schwanger zu sein und den Haushalt zu schmeißen. Schnell werden die Namen festgelegt, Ian oder Casey, für den Fall, dass es ein Junge oder ein Mädchen wird. Die Dardines halten aber auch immer so Kontakt in die alte Heimat, ein bisschen, ja, weiter weg, so eine gute Stunde zu ihren Eltern. Und jetzt in dieser Schwangerschaftsphase, da beginnt Keith auf jeden Fall so ein bisschen an dem Umzug nach Ina zu zweifeln.
Ja, okay.
Er ist zunehmend ängstlich, wahrscheinlich so das zweite Kind oder so diese Sache, dass man auf einmal zwei Kinder hat, für die man verantwortlich ist. Das scheint ihn so ein bisschen umzutreiben. Man weiß nicht, ob es vielleicht ein konkretes Bedrohungsszenario oder irgendwas gab, aber er beginnt das Haus abzuschließen. Er beginnt auch, ja, von seiner Frau immer einzufordern, dass sie über ihre Aktivitäten informiert, wenn er auf der Arbeit ist. Also er möchte genau wissen, wo sie wann ist. Und an einem Abend, da klopft eine junge Frau an die Tür des Trailers und sagt, sie hatte einen Unfall, ihr Auto ist liegen geblieben, sie möchte telefonieren und er lässt sie nicht hinein. Und das fanden dann Familienmitglieder später so total bemerkenswert, dass er eigentlich ein sehr, sehr hilfsbereiter, netter, lockerer Mensch sie eben nicht hineingelassen hat und diese Sicherheit des abgeschlossenen Trailers vorgezogen hat. Also irgendwie scheint da so eine Angst vor irgendwas nicht Greifbarem sich zu entwickeln. Ob das jetzt, wie gesagt, durch diese familiäre Vergrößerung, durch diese neue Statik in der Familie irgendwie ausgelöst wird, das kann erstmal niemand sagen.
Okay.
Die beiden planen dann eventuell wieder wegzuziehen, zurück in ihre alte Heimat, näher an die Eltern, also an die Großeltern der Kinder heran. Und zwar, weil Keith mittlerweile auch sagt, dass ihm die Gegend zu unsicher wird, also von der Kriminalität her. Im gesamten Jefferson County, also dem ganzen Verwaltungsbericht, gab es in den letzten 2 Jahren 15 Morde. Das klingt jetzt vielleicht viel für so eine dörfliche Gegend. Da muss man aber dazu sagen, dass alleine 7 davon auf das Konto eines Teenagers namens Thomas Oddle gingen, der in so einem Killing Spree halt seine ganze Familie umgebracht hat, also Eltern, Geschwister und so. Und eigentlich alle diese Morde, diese 15 Morde in 2 Jahren, entstanden so in persönlichen Nahbereichsbeziehungen. Also es war so nichts, wo irgendwie jetzt fremde Menschen angegriffen oder verletzt wurden, sondern das waren alles innerhalb von Beziehungen oder halt familiäre Sachen. So dass auch da so ein bisschen diese Angst sehr, sehr schwer nachvollziehbar ist, ne? Weil das ja einfach keine außenstehenden Menschen betroffen hat.
Ja, klar. Irgendwas brodelt da, ne, beim Keith. Gute Frage, was da los ist. Ich meine, natürlich kann ich auch verstehen, warum er sich grundsätzlich schlecht fühlt, wenn eben solche vielen Morde dann irgendwie verübt werden. Und insbesondere auch sowas, wenn jetzt irgendwie so eine Tat entsteht oder vorkommt, wo halt irgendwie 7, 8 Leute gleichzeitig umgebracht werden, das ist natürlich etwas, was mit einem etwas macht, ne? Das ist nichts, was so spurlos an dir vorbeigeht. Und wenn du einfach, ich sag mal, sensibel bist oder sensibler als andere, dann bewirkt das vielleicht auch was.
Ja, vielleicht, das kann gut sein. Also Keith scheint generell jemand gewesen zu sein, der sich sehr um die Sicherheit seiner Familie, auch die soziale Sicherheit seiner Familie gesorgt hat. Der hat zum Beispiel neben seinem Job so ein bisschen sich Geld dazu verdient, indem er in Supermärkten für Sonderangebote dann so Softdrinks gekauft hat, Cola, was weiß ich was, dosenweise, und die dann auf der Arbeit gekühlt seinen Kollegen weiterverkauft hat für so ein paar Cent mehr. Also der hat dann quasi eine Dose Cola, sagen wir jetzt mal, für 45 Cent gekauft im Laden, hat die für 50 weiterverkauft auf der Arbeit, um neben seiner Kohle noch ein bisschen extra Geld für die Familie zu machen. Also jemand, der dem sehr daran gelegen war, irgendwie sich abzusichern offensichtlich, ne? Und Möglichkeiten zu finden, einfach Geld zu verdienen und sich die Familie zu unterstützen halt einfach.
Ja, okay.
Aber wie gesagt, es ist jetzt so ein bisschen eine Zeit, wo er auch so ein bisschen in sich gekehrter wird. Das beschreiben auch Arbeitskollegen. Und so ein bisschen, es scheint, wie du schon eben gesagt hast, das war eine gute Beschreibung. Es brodelt irgendwas, irgendwas treibt ihn um, aber er spricht nicht darüber, was passiert ist. Also was genau ihn da umtreibt.
Ja. Ja, zumal wir haben ja damit begonnen, festzustellen, dass die relativ gut integriert sind, ja. Und das scheinbar auch in kürzester Zeit geschafft haben. Also es klingt jetzt gar nicht eigentlich danach, dass da irgendwie irgendwelche Wehwehchen wären oder was, ja, sondern eigentlich viel eher so, dass sie dort angekommen sind, ihren Lebensmittelpunkt begründet haben und da jetzt alles fein ist. So.
Ja, so scheint es eigentlich auch. So scheint es auch Freunden und Verwandten lange Zeit und auch, wie gesagt, Leuten, die sie da in der Gemeinde kennengelernt haben, Arbeitskollegen. Also die da dienst sind jetzt kein spektakuläres Paar oder kein weiß ich nicht, irgendwie Paar, was jetzt irgendwie, wie soll ich sagen, Zentrum von jeder Party ist oder was da irgendwie so Partylöwenmäßig jedem bekannt ist. Aber die Leute, die sie kennen, die haben halt den Eindruck, das sind einfach gut integrierte Menschen, die sich so in ihrem Alltag einfach auch wohlfühlen, ne? Auch mit diesen, wie soll ich sagen, mit diesen Peergroups, die sie sich geschaffen haben, so mit der Kirche und so weiter, einfach zufrieden sind und sehr, sehr gut eingebunden. Und auch Leute, die hilfsbereit sind, aber auf der anderen Seite auch nicht davor zurückschrecken, über ihre Probleme halt auch zu sprechen und also auch Hilfe anzunehmen, wenn sie irgendwas belastet. Also offene, hilfsbereite, gute Menschen einfach.
Ja, ich wollte gerade sagen, das scheint ja irgendwie zu passen, so mit dem Umfeld vor Ort. Wie sieht es denn zwischen den beiden aus, zwischen Keith und Ruby? Ist da alles gut?
Die beiden werden auch als sehr, sehr harmonisches Paar beschrieben und wie gesagt, so, ja, vereint zum einen durch den Glauben, den sie beide offensichtlich teilen, vereint aber auch einfach dadurch, dass ihnen Familie sehr, sehr wichtig ist und dass sie sich einfach auch auf die Geburt des zweiten Kindes sehr freuen. Also Ruby ist jetzt im 7. Monat schwanger in diesem November 1987 und da sieht auch nichts danach aus, dass da irgendwie irgendwelche Krisen zwischen den beiden bestehen könnten.
Ja, okay. Gut. Bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Ja.
Wir sind in einer Phase, wo quasi schon klar ist, dass man umzieht. Der Trailer ist zum Verkauf ausgeschrieben, aber es gibt noch keine Käufer. Aber sobald das abgewickelt ist, möchte man, wie gesagt, näher an die Großeltern ziehen. Also diese Entscheidung ist schon unwiederbringlich getroffen.
Ja, und ich finde, das ist ja irgendwie total gut nachvollziehbar, denn gerade mit zwei Kindern ist es eben auch ganz wichtig, dann irgendwie Familie bei sich zu haben. Damit mal, keine Ahnung, man vielleicht sich mal so ein Day off nehmen kann oder vielleicht auch, wenn man mal krank ist, wenn mal irgendwas ist, dass dann jemand einspringen kann. So. Von daher ist
Ja,
der Move auf jeden Fall gut nachvollziehbar.
wenn man den Luxus hat, verfügbare Großeltern zu haben, die auch Bock haben, sich um die Kinder zu kümmern, dann sollte man da natürlich darauf zurückkommen, das ist ganz klar, ne? Denn wie gesagt, Peter ist 2 und dann ist das nächste Baby halt auf dem Weg. Die sind also auch nicht weit auseinander. Also er ist auch in einem Alter, wo er noch durchaus Hilfe und Betreuung braucht und ja auch, wie soll ich sagen, Hilfestellung bei seiner persönlichen Entwicklung. Ne? Und dann hast du ein Baby, was natürlich auch wieder sehr viel Zeit und Energie und ja, Anwesenheit einfordert. Und so ist es dann eben schlau, genau, sich so möglichst viel Hilfe irgendwie zu schaffen, so ein Auffangnetz zu schaffen.
Ja, genau.
Wie gesagt, es ist noch nicht klar, wann man umziehen möchte, aber die Entscheidung ist getroffen. Und wie du schon sagst, es ist eigentlich eine sehr, sehr schlaue Entscheidung. Am Morgen des 18. November bleibt Keith der Arbeit fern. Das ist super verwirrend und super, ja, wie soll ich sagen, eine ganz neue Situation. Er ist halt so ein Typ, der so Mr. 100% zuverlässig ist und so eine Situation, die wir schon 1000 Mal hatten, einfach auch niemals fehlt. Und wenn er denn fehlen würde, mit Sicherheit sich telefonisch abmelden würde von der Arbeit. Also, dass der nicht aufkreuzt und nicht absagt, das ist einfach vollkommen utopisch.
Ja.
Und so sind die Kollegen dann direkt so ein bisschen alarmiert und nehmen Kontakt zu seinen Eltern auf. Also die Eltern sind da so als Notkontakt hinterlegt, auch wenn die, wie gesagt, etwas weiter weg wohnen. Die sind getrennt lebend, die Eltern also haben sich geschieden, wohnen 80 Meilen entfernt, sind aber sehr, sehr gut verblieben. Also sind in einem guten auseinandergegangen und stehen quasi beide der Familie gleichermaßen nah, sodass die jetzt beide informiert werden, dass Keith nicht auf der Arbeit aufgetaucht ist.
Okay.
Die beiden sprechen sich auch ab, wie gesagt, die sind im Guten und entschließen sich, diese 80 Meilen Autofahrt gemeinsam auf sich zu nehmen, also das Elternpaar von Keith, und da dann nach dem Rechten zu schauen. Die haben natürlich auch einen Schlüssel für den Trailer, die fahren dorthin und die wollen vollkommen korrekt sein. Die halten vorher beim Sheriff, der für Ina zuständig ist, und sagen dem, ey, nicht, dass wir irgendwie wie Einbrecher wirken. Wir sind die Eltern von Keith Dardine. Der hat sich nicht auf der Arbeit gemeldet. Der ist nicht erschienen. Wir haben einen Schlüssel. Wir wollen einfach nachgucken, aber nicht, dass irgendwelche Nachbarn vielleicht was Komisches melden oder so.
Ja, ziemlich clever,
Also,
dass sie daran gedacht haben.
ja, gerade in den Vereinigten Staaten auch,
Ja,
ne?
das ist ja so der Punkt, ne? Genau. Also ich glaube, ich würde mir jetzt fast behaupten, in Deutschland wäre das irgendwie auch unnötig, ja. Also so Besuche können auf jeden Fall immer mal stattfinden oder vielleicht hat man irgendwie einen Haustürschlüssel, Wohnungsschlüssel, den man irgendwie auch Bekannten gibt, so für den Fall der Fälle, man ist mal im Urlaub, mal die Blumen gießen oder sowas, ne? Aber in Amerika ist es scheinbar sinnvoller, dann mal kurz Bescheid zu sagen. Ist aber auch vielleicht in einem Trailerpark und dann auch nochmal was anderes, weil man sich dort kennt und es dann vielleicht auch eher untypisch wäre, wenn dort jemand auf einmal auftaucht und in einen Trailer hineingeht. Also das kann ich vielleicht verstehen.
Ist kein Trailerpark, ist ein alleinstehender Trailer in einem Grundstück so am Waldrand.
Ach
Also
so, okay.
das gehörte zu so einem Farmgrundstück. Da gibt es so ein Farmer-Ehepaar so ein bisschen weiter umweg. Und die hatten dieses als Teil ihres Grundstücks und das war quasi so, ja, wie so ein Gästehäuschen, wurde das benutzt für so Saisonarbeiter.
Ja, okay.
Aber als dann die Landwirtschaft immer kleiner wurde und die das quasi aufgegeben haben, da wurde dann dieser Trailer verkauft eben an die Dardines mit dem kleinen Grundstück dazu, weil man den einfach nicht mehr brauchte.
Okay.
Der Sheriff bedankt sich für die Informationen und beschließt, mitzukommen mit den Eltern von Keith, also so gemeinsam so einen Welfare-Check auszuführen. Denn auch der ist mittlerweile informiert worden von den Arbeitskollegen, dass das seltsam ist, dass der nicht auf die Arbeit gekommen ist. Hatte aber, weil er wusste, die Eltern sind informiert worden, gehofft, dass die sich vielleicht melden und man dann gemeinsam nach dem Rechten sehen kann.
Aber die Eltern sind sofort losgefahren und wie lange haben sie für diese 80 Meilen gebraucht?
Keine Ahnung, weiß ich nicht, 2 Stunden. Also ich habe keine Ahnung, okay, ich habe keine Timeline jetzt hier genau.
Nee, aber weißt du, also als Behörde, als Polizei sollte man dann vielleicht irgendwie doch schneller agieren, würde ich jetzt mal sagen. Und nicht darauf warten, dass vielleicht mal die Eltern eintrudeln oder auch nicht.
Ja, aber vielleicht haben die sich gedacht, okay, es geht hier so um so einen Welfare-Check, das hat jetzt nicht so die ganz, ganz große Eile. Es ist so ein Paar, was keine Probleme hat. Es ist generell eher eine sichere Gegend. Da hat man vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Zeit, weißt du?
Okay, erstmal nichts Schlimmes befürchtet.
Ja, also wahrscheinlich auch von Erfahrungswerten ausgehend, ne? Also so, wie soll ich sagen, so Dorfpolizisten, die vielleicht dann auch wirklich noch nie so in richtig schlimme Fälle verwickelt waren oder wenn dann eben so eskalierte Familienstreitigkeiten oder so, die erwarten dann vielleicht auch nicht das, was ein Polizist in der Großstadt in einem vergleichbaren Szenario erwarten würde.
Ja.
Lange Rede, kurzer Sinn, die Dardines und auch der Sheriff fahren gemeinsam zu diesem Trailer raus. Der ist von außen vollkommen unauffällig. Also es deutet nichts darauf hin, dass da irgendwas passiert sein könnte. Sie klopfen. Auf dieses Klopfen reagiert niemand. Und so beschließt man, die Tür zu öffnen mit dem Schlüssel eben und tritt ein. Auch hier auf den ersten Blick liegt da dieser Trailer vollkommen unauffällig vor ihnen, also Wohn-Essbereich, so als ob nichts wäre, quasi ganz normal, wie man ihn kennt. Irgendwer geht dann ins Schlafzimmer weiter und da findet sich ein grauenhafter Anblick. Im Bett finden sich die Leichen von Elaine, dem kleinen Peter und dem neugeborenen Baby, alle offensichtlich erschlagen worden mit einem Baseballschläger, der Keith kurz zuvor erst zu seinem Geburtstag geschenkt worden ist und dann nachträglich im Bett drapiert, so als ob sie schliefen. Also man hat sie so aneinander gekuschelt und zugedeckt. Besonders grausam der Fakt, dass Elaine ja im 7. Monat schwanger war und das Kind quasi während des Gewaltaktes auf die Welt gekommen ist. Der oder die Täter muss also mitgeholfen haben, das Kind auf die Welt zu bringen und hat dann ja die unglaubliche Kaltblütigkeit besessen, es zu erschlagen. Das ist einfach vollkommen nicht nachvollziehbar. Das ist bei Hinterkaifeck ja auch so ein Detail gewesen, das kleine Baby im Stubenwagen, was mit dieser Reuthaue auch erschlagen wurde, wo es allerdings so war, dass der Täter wahrscheinlich auf diesen Baldachin geschlagen hat, dieses Himmelchen, das über dem Kinderbett war, weil wahrscheinlich auch er das nicht ertragen konnte, auf so ein Kleinkind oder so ein Baby zu schlagen. Aber hier in diesem Fall, ja, ist das eben so gewesen. Und wie gesagt, wenn du auch live bei der Geburt anwesend bist, dann finde ich, ist das noch mal so viel abartiger, dass dieses Entstehen von Leben oder in die Welt bringen von Leben und Beenden von Leben so nah beieinander liegen.
Also du hast es ja in der Kamera gesehen. Ich, in mir zieht sich alles zusammen. Mir ist kotzübel, ehrlich gesagt, wenn ich mir das so vorstelle. Tja, da fehlen mir die Worte. Ganz, ganz schlimm. Ist das, um jetzt irgendwie weiter vorzugehen, ich meine, du weißt ja, wie es hier ausgeht, ich noch nicht. Jetzt gibt es natürlich die 2 Szenarien, entweder es war Keith oder es wollte jemand Keith etwas aus, sag mal schnell.
Auswischen.
Oh, ja, genau, danke. Eins von beidem. Es ist, ich habe so die Vermutung, dass es Keith war. Gab es davon auch eine Bodycam eigentlich?
Nee, zu der Zeit gab es das noch nicht. Also 87, okay. Da hat man sowas noch nicht.
Ah ja, stimmt ja. Okay, erzähl mal.
Ja, also wie gesagt, das Bild, was sich da geboten hat, ne, für die Großeltern, auch für den Sheriff, das muss grausam gewesen sein. Dieses Drapieren der Leichen, also die so aneinander kuscheln, zudecken, dass das fast schon so einen friedlichen Eindruck macht. Da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, dieses Phänomen Undoing, also irgendwas vielleicht rückgängig machen, indem man das dann so ja, indem man eine gemütliche Situation dann für die Leichen herstellt. Vielleicht ist aber auch einfach nur irgendeine kranke Fantasie bedient worden. Über den Tod, speziell der Kinder, kann man ja auch nur spekulieren. Ich meine, wenn da jemand jetzt den Dardins was antun wollte, oder in dem Fall Elaine, ob jetzt ein Zweijähriger ein vernünftiger Zeuge ist, da kann man drüber spekulieren, aber ein neugeborenes Baby halt auf keinen Fall. Also wurden die aus purer Mordlust getötet, oder war das vielleicht, dass der Täter dachte, ohne Mutter überleben die nicht und wollte die quasi vor was Schlimmerem bewahren? Das ist Spekulation. Aber ja, du hast natürlich aufgepasst und du hast natürlich vollkommen mitgeschnitten, dass Keith nicht mehr da ist.
Ja. Also ich muss auch dazu sagen, was ja dem Ganzen noch so einen bitteren Beigeschmack gibt, ist ja eigentlich, dass dieses Aneinanderlehnen der Fötusstellung beim Schlafen entspricht. Und das ist ja etwas, was ja irgendwie, wenn ich da richtig im Bilde bin, eben von dieser Zeit kommt, wenn Babys, wenn man als Mensch im Bauch der Mutter ist und sich an den Körper kuschelt. Und das Ganze hat natürlich einen ganz, ganz, ganz ekelhaft bitteren Beigeschmack, wenn man sich überlegt, dass da jetzt gerade ein neugeborenes Baby da ist. Wobei auch dabei gesagt werden muss, nach 7 Monaten dann plötzlich entbunden, ja, also man weiß ja auch nicht, ob das Kind dann gesund gewesen wäre. Also das kommt nochmal hinzu, ja. Soll in keinster Weise jetzt diesen Mord rechtfertigen, also versteht mich da bitte nicht falsch, aber wenn es da so eine plötzliche Spontangeburt gibt, muss man sich natürlich dann auch schon fragen nach 7 Monaten, ob das Kind gesund war.
Ja, vor allem, wenn es quasi dabei zur Welt kommt, dass die Mutter totgeschlagen wird. Also es ist ja, das, da habe ich keine weiteren Informationen drüber. Der Trailer selber ist, wie gesagt, vollkommen sauber. Es gibt keine Anzeichen von irgendwelchen Streitigkeiten, Prügeleien, irgendwas. Es gibt keine umgeschmissenen Möbel oder irgendwelche Stellen, wo Chaos herrscht. Keine Schlösser sind aufgebrochen. Es scheint nichts darauf hinzudeuten, dass sich da jemand Zutritt verschafft hat. Eine Hintertür steht offen. Das ist vielleicht ein bisschen erwähnenswert, weil die in letzter Zeit immer darauf geachtet haben, ihre Türen abzuschließen. Raubmord kannst du im Prinzip auch sofort ausschließen. Ein relativ neuer und zu der damaligen Zeit auch hochwertiger Videorekorder steht im Wohnzimmer, der ist unberührt geblieben, genauso wie auch Fernseher, Camcorder, also für damalige Zeit hochwertige Technik.
Ja.
Und aber auch Bargeld und auch das Schmuckkästchen von Elaine komplett unangetastet, also Raubmord definitiv nicht. Nicht nur Keith fehlt, sondern auch sein Auto, ein kleiner 1981er Plymouth, also so ein Kleinwagen. Da ist natürlich klar die Theorie der Sheriffs und auch der Hilfs-Sheriffs am Tatort direkt, dass er was mit dieser Tat zu tun hat, wahrscheinlich sogar der Täter ist, auch wenn seine Eltern natürlich dagegen halten am Tatort, ne, dass das ihr Sohn niemals tun würde, aber die Meinung der Ermittler ist erstmal gefestigt und es beginnt eine Fahndung, nach ihm wird rausgegeben.
Ja, komplett verständlich. Also auch wäre das ja meine Vermutung eben gewesen, dass er damit was zu tun hat oder haben könnte.
Da man nicht so genau weiß, wann diese Morde begangen worden sind und wie viel Vorsprung ein möglicherweise flüchtender Keith haben könnte, werden auch Polizisten ins Haus der Eltern geschickt, also in die Häuser beider Eltern und dringen da ein. Die Eltern sind ja immer noch in Ina und suchen danach Keith, finden ihn aber in beiden Häusern nicht. Die Eltern beharren darauf, dass Keith seine Familie über alles geliebt hat und niemals irgendwem auch nur ein Haar krümmen würde. Also es gab auch niemals auch nur entfernteste Verdachtsmomente, dass da irgendwie in dieser Ehe Gewalt geherrscht hätte. Wobei natürlich auch hier muss man sagen, 1987 das auch ein größeres Tabuthema gewesen wäre als heute. Also da hätte man vermutlich auch nicht drüber gesprochen.
Ja, gut, hätte man nicht. Dennoch passt auch das wiederum nicht zu dieser Geschichte, die du eben sagtest, dass er halt eben, keine Ahnung, Getränke für 5 Cent weiterverkauft, um so ein bisschen Kohle für die Familie zu sammeln. Also er wirkt ja schon eher wie so ein liebender Vater bisher, von der Erzählung her.
Ja, wobei das natürlich nicht ausschließt, dass es noch eine andere Seite gibt, ne?
Ja, klar, das stimmt.
Was auch immer passiert ist, es wirkt auf jeden Fall wie ein gezielter Angriff auf die Familie, da wie gesagt nichts geklaut worden ist, es sonst so keine anderen Sachen gibt. Aber natürlich, Keith ist erstmal das Prime-Target jetzt der Polizisten, der ist der Tatverdächtige Nummer 1. Aber diese Theorie, dass Keith der Täter ist, die bricht am nächsten Tag in sich zusammen, denn Jäger finden seine Leiche in einem Feld etwa eine gute Meile von dem Trailer entfernt.
Oh je.
Er wurde erschossen, einmal in den Kopf und zweimal in sein Gesicht. Seine Hose fehlt, sein Körper wurde quasi im Intimbereich und an den Beinen verstümmelt. Also wer auch immer das getan hat, hat da Dinge abgeschnitten, Dinge zerschnitten, sich ausgetobt auf jeden Fall.
Übel. Auch so zwei Schüsse ins Gesicht haben ja auch noch eine gewisse Tiefe, ne? Also das hat ja schon eine gewisse Bedeutung.
Ja, also wie gesagt, der eine Schuss, der dann in den Kopf, von hinten in den Hinterkopf gelangt ist,
war wahrscheinlich
das ist so
tödlich,
eine typische, ne? Genau, das ist so eine typische Exekutionsgeschichte, so Hinterkopf aufgesetzter Schuss, ne?
Ja.
Aber zwei Schüsse ins Gesicht, da hast du recht, das wirkt irgendwie doch sehr persönlich, ne?
Genau.
Und auch das Verstümmeln von Genitalien, wenn man dann davon ausgeht, dass dann auch noch die Familie ausgelöscht wurde, irgendwie hat das ja so eine insgesamt sexuelle Komponente und auch eine sehr, sehr seltsame, ne?
Ja,
als ob,
wirkt auch.
Als ob er und auch seine, also alles, was aus ihm entstehen könnte, ausgelöscht werden sollte.
Genau. Und deswegen könnte es auch eine Rachetat gewesen sein. Möglicherweise hatte Keith ja eine Affäre mit einer Dame vor Ort. Und das könnte natürlich vielleicht der Punkt und Grund gewesen sein, wieso er aus Ina wegziehen wollte, weil vielleicht ein Ehemann seiner Affäre oder sowas ihm hier im Rat dreht und der wusste, es kann jetzt irgendwie bald hier total eskalieren.
Das würde auch erklären, warum er so paranoid gewesen ist in der Zeit vorher.
Genau. Und möglicherweise könnte dieser Täter dann dementsprechend ganz bewusst und ganz extra erst die Familie von Keith umgebracht haben, um ihm das irgendwie nochmal zu sagen und um ihn noch weiter zu tiefer zu verletzen, bevor er ihn dann umgebracht hat.
Ja, sehr, sehr guter Punkt. Der Gerichtsmediziner, der legt sich fest, der sagt, die Tode sind ungefähr so eine Stunde auseinander. Und man geht davon aus, dass Keith tatsächlich anwesend war und quasi zusehen musste, was da seiner Familie passiert ist, was natürlich, was natürlich unheimlich grauenhaft ist.
Weißt du, dann fühlt man sich, ich fühle mich dann dreckig, dass ich vorhin, also im Rahmen meiner Spekulation dann auch ihn quasi verdächtigt habe, wenn man sowas dann hört. Also das ist ja immer so, wenn du den Fall einmal kennst oder hinterher bist du schlauer mäßig, ne, dann ist es natürlich dann irgendwie was anderes, aber in dem Moment gab es halt verschiedene Handlungsstränge, die hätten möglich sein können. Und ja, tja, ich fühle mich schlecht.
Es war aber naheliegend. Also da muss man sich auch nicht schlecht fühlen. Das ist leider ein naheliegendes Szenario gewesen. Man weiß jetzt natürlich nicht, gab es ein oder mehrere Täter? Hat ein Täter ihn ins Feld gefahren und getötet, während der andere dann da noch im Trailer zugange war und die Leichen arrangiert hat? Wurde aufgeräumt oder war die ganze Zeit da irgendwie, waren da keine Kampfspuren? War das die ganze Zeit so ordentlich? Wie sind die Leute ins Haus gekommen? Denn auch da muss man bedenken, wie gesagt, er hat noch nicht mal eine junge Frau aufgemacht, die irgendwie kurz einen Abschleppdienst anrufen wollte. Also er war sehr misstrauisch, ne? Also fremde Leute wären wahrscheinlich eher schwer reingekommen. Es gibt dann da natürlich auch die Theorien, dass er irgendwie in Drogenhandel verstrickt sein könnte, weil ein bisschen Gras im Haus gefunden wurde. Also es ist so typisch, weißt du, hier finden wir ein bisschen Marihuana, vielleicht steckt da mehr dahinter. Aber nichts deutet darauf hin. Dann gibt es die Theorie seitens der Polizei, dass er vielleicht viel Geld verspielt hat und Schulden bei den falschen Leuten hatte. Aber ich finde, da steht vollkommen entgegen eben dieses Pfennigfuchserische, Sonderangebote einzukaufen, das an Arbeitskollegen weiterzuverkaufen, das spricht für sehr, sehr viel Verantwortung im Umgang mit Geld, auch mit kleineren Summen. Da glaube ich nicht, dass das jemand ist, der spielen würde.
Weiß man nicht, kann also doch durchaus vielleicht sein, vielleicht hat er so beide Welten letztendlich in sich gehabt, dieses Sparfuchsartige und auf der anderen Seite vielleicht auch so den Zocker. Und also ich finde so, dass er sich einschließt und dann auch niemanden reinlässt und nicht mal dieser Dame helfen wollte, schreit für mich eigentlich auch nach Angst. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass er einfach wirklich Angst hatte und das würde zu meinem Szenario eben ganz gut passen.
Und dein Szenario würde auch erklären, warum man vielleicht nicht direkt mit anderen Leuten darüber spricht, warum man umziehen möchte.
Ganz genau. Und jetzt weißt du ja ein bisschen mehr und du lobst mein Szenario die ganze Zeit. So ist es denn so gewesen?
Das weiß ich nicht. Es ist ein Cold Case.
Ach nein, echt?
Ich kann dir nur Theorien präsentieren.
Miese Kiste, jetzt kannst du das mal bitte vorher sagen? Ich habe jetzt echt gedacht, das ist hier. Mann.
Ja, es gibt einen Menschen, der sich zu der Tat bekannt hat und zwischendurch auch ja, dafür vor Gericht stand, aber dann aus Gründen wieder als unwahrscheinlich gilt. Aber da kommen wir noch zu. Deine Theorie ist auf jeden Fall, finde ich, relativ vielversprechend. Eine Theorie, die auch durch die Medien geistert, ist natürlich das satanische Ritual. Wir sind in Amerika und das ist die Zeit, die man immer insgesamt noch als Satanic Panic beschreibt. Da haben wir drüber gesprochen im Fall des Son of Sam, als wir mal live drüber geredet haben. Müssen wir nochmal irgendwann eine Folge drüber machen, weil der Mitschnitt ja nichts geworden ist.
Ja, gerne.
Und Satanic Panic, also für die, die nicht live vor Ort waren, im Prinzip eine durch ja, Schriftsteller, Schreiber, Journalisten geschürte Angst vor Satanismus in den Vereinigten Staaten, wo ganz, ganz viele Morde, die so ein bisschen aus dem Raster gefallen sind, ja, irgendwelchen satanistischen Ritualen zugeschrieben wurden. Und Son of Sam, ein Serientäter, der auch so leicht satanistische Verstrickungen hatte, und das Ganze hat so ein bisschen seine Anfänge genommen, beziehungsweise ist sehr verwurzelt in dem Mord an Alice Perry. Darüber haben wir auch gesprochen im Son of Sam-Fall. Das war eine junge Studentin in North Dakota, die nachts um 23:30 nochmal in die Kirche auf ihrem Campus gegangen ist zum Beten. Und als ihrem Ehemann dann irgendwann nachts um 3 aufgefallen ist, dass sie immer noch nicht zu Hause ist, hat er sie dann gesucht und sie war in dieser Kirche eben ermordet worden. Erwürgt, teilweise nackt, ein Eispickel steckt in ihrem Kopf, eine Gebetskerze zwischen ihren Brüsten und eine in ihre Vagina eingeführt.
Widerlich.
Und das hat absolut widerlich, hat natürlich in einer Kirche dann auch so einen gotteslästerlichen Anstrich, ne, so eine Tat, auch mit so einer Sexualität da noch dabei. Ja, das hat so diese Satanic Panic dann so richtig ausgelöst, weil das natürlich ein gefundenes Fressen war für eben Autoren, für Journalisten, die das so schüren wollten. Der Täter übrigens in diesem Fall, vielleicht sprechen wir da auch mal nochmal irgendwann gesondert drüber, ist 2018 tatsächlich aufgrund seiner DNA der Polizei ins Netz gegangen. Also lange, lange nach dem Mord, denn der war 1974. Also da kann man mal sehen, wie lange da noch ermittelt wurde, dann auch mit DNA-Spuren und so.
Ja, auf jeden Fall. Ziemlich cool,
dass sie ihn auch
gefunden haben.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Der war Wachmann damals übrigens an diesem Campus und hat dann da quasi die Chance ergriffen, so eine Studentin, die allein unterwegs war, die er für eine sehr, sehr attraktive Frau gehalten hat, wo er aber wusste, die ist vergeben, da bringt es nichts, sich so zu nähern, ja, dann natürlich aus sexuellen Gründen umzubringen. Also auch immer wieder so crazy, wenn das Leute sind, die eigentlich für die Sicherheit der Menschen sorgen sollen, ja. Die dann das genaue Gegenteil tun.
Ja, absolut, absolut.
Ja, das aber, wie gesagt, dieses Satanic Panic spielt jetzt eine Rolle. Viele wollen da so ein satanisches Ritual drin sehen, auch in der Verstümmelung von seinem Intimbereich eben. Dann gibt es so ganz abgefahrene Theorien, weil Ina in der Nähe eine Indianersiedlung ist. Und zwar die erste Siedlung, die im Zuge des Trail of Tears gegründet wurde. Der Trail of Tears, so bezeichnet man quasi die groß angelegte Vertreibung der 5 großen Stämme durch die Kolonialmächte in den Vereinigten Staaten. Man hat die da quasi aus ihren Stammesgebieten vertrieben und die haben sich auf den Trail of Tears, also die Straße der Tränen, dann begeben, raus aus ihren eigentlichen Einzugsgebieten. Und Ina ist eine der ersten Gegenden, wo sich teilweise wieder Leute angesiedelt haben, die dann vertrieben wurden. Und dann gibt es da diesen Indianerfluch, aber ist natürlich auch alles Bullshit. Ich erwähne das jetzt nur so der Vollständigkeit halber. Keiths Auto ist erstmal verschwunden. Man geht davon aus, dass der Täter das benutzt hat, um Keith in dieses Feld zu bringen und um dann selber sich woanders hinzubringen, also vom Tatort zu flüchten. Und 2 Tage später wird sein Auto gefunden. Es steht in Ina, beziehungsweise einem Nebenort von Ina in Benton, direkt gegenüber von der Polizeiwache. Also frecher geht's nicht. Der Wagen ist im Innenraum komplett voller Blut, also richtig crazy. Sieht aus, als ob da drin schon eine Tat stattgefunden hätte. Der Täter muss also auch vollkommen blutverschmiert gewesen sein
Das gibt's doch
und
nicht.
hat dann die Frechheit, diese Karre direkt gegenüber von der Polizeiwache abzustellen. Das ist schon auch eine Provokation fast schon.
Ja, Moment, stand das jetzt auch 2 Tage lang da und man hat es einfach vorher nicht gesehen und gecheckt, dass da Blut überall ist? Oder wurde es
Ja.
dann spontan abgestellt?
Das stand da und man hat es einfach nicht überprüft und gecheckt. Und dann irgendwann hat dann jemand gedacht: Ey, Moment mal, da fehlt doch in diesem Mordfall ein Ort weiter, fehlt doch das Auto. Und das ist doch hier genau so ein Auto. Und dann wurde das Kennzeichen verglichen und dann hat sich
Okay.
das als Keiths Auto rausgestellt. Ja.
Okay. Warum wohl genau diese Polizeiwache? Was meinst du?
Das ist die zuständige Polizeiwache und das ist halt ein dickes Fuck you an die Polizei. Ne? Also, ich glaube,
Aber
der
ist,
Täter
das heißt also,
wollte
in Ina gab es keine Polizei?
da. Nee.
Okay, gut.
Ich denke, man wollte da einfach gezielt provozieren. Vielleicht kommt der Täter auch aus Benton, also aus diesem Ort, und hat dann einfach quasi das Nützliche mit dem Lustigen für ihn verbunden. Also er musste sowieso dahin und hat dann konnte noch ein bisschen sticheln, weißt du? Also so.
Vielleicht ist es auch ein Polizist gewesen, der wusste, wann er das Auto da abstellen kann, ohne, also unbeobachtet abstellen konnte.
Auch das ist durchaus möglich. Also es ist auf jeden Fall ja schon, sind wir uns einig, eine relativ dreiste Story, ne?
Ja,
Also.
klar.
Und das schließt auch so ein bisschen aus. Also es gab dann auch so natürlich so Leute, die gesagt haben, oh, man weiß nicht, vielleicht waren das irgendwelche missratenen Teenager, Drogensüchtige, die das gemacht haben. Aber dieses ganze Setting spricht ja vollkommen dagegen, auch dass nichts geklaut wurde. Das war ein gezielter Angriff auf diese Familie. Und da weiß man
Ja.
auch nicht, auf wen, also auf die Familie insgesamt oder vielleicht doch eher auf Keith und die anderen mussten auch sterben oder vielleicht auch auf Elaine und man weiß es nicht so genau, ne?
Nee,
Das ist
also
schwer
das,
rauszukristallisieren.
ich finde das relativ klar. Das ist ein Angriff auf Keith. Das alles andere ergibt keinen Sinn. Dann hätten sie ihn auch dann direkt vor Ort mit umgebracht. Also wäre auch wahrscheinlich stressfrei gewesen. Also sie oder er. Denn, also guck mal, du hast ja eben gesagt, dass man herausgefunden hat, dass er sich das alles ansehen musste im Trailer. Würde bedeuten, man hat ihn irgendwie stumm geschaltet. Ja, also irgendwie geknebelt oder sowas. Ja. Klebeband um den Mund, was auch immer. Er konnte offensichtlich nicht reden, nicht schreien. Und dann wäre es natürlich ein leichtes gewesen, ihn auch vor Ort umzubringen. Aber aus irgendeinem Grund haben sie oder er das nicht gemacht. Und stattdessen ihn dann erstmal noch weitergefahren und dann irgendwie wirklich ganz bewusst exekutiert.
Ja, das stimmt. Und ihn dann entmännlicht, ne? Also
Richtig.
zumindest, also so die Männlichkeitsmerkmale genommen und was, keine Ahnung, was da noch so verstümmelt und zerstückelt wurde, ne?
Richtig, und
Aber
ja, weißt du
das
denn,
ist.
diese Entmännlichung, ja, ist das denn, hat das alles postmortem stattgefunden oder weiß man das nicht
Das
so genau?
konnte man 87 nicht mit Gewissheit feststellen.
Ja, denn das könnte ja, das würde das Bild eigentlich vervollständigen, ja, zu sagen, okay, pass auf, die Produkte deiner Männlichkeit, deine Liebe, all das wird vor deinen Augen umgebracht und anschließend würden die Genitalien verstümmelt und dann erst würde er hingerichtet werden. Also das alles ergibt dann quasi so ein richtig grausames Bild.
Ja, also wenn das so war, dann war da jemand auf jeden Fall auch offensichtlich richtig sauer, ne? Weil das machst du ja
Ja.
auch nicht einfach so, ne? Und wie gesagt, diese, egal was du gegen Keith möglicherweise gehabt haben könntest, seine Frau hatte ja wahrscheinlich nichts damit zu tun, wenn überhaupt, aber seine Kinder hatten ja mal mit Sicherheit nichts damit zu tun. Und dann er hat diese Kaltblütigkeit, einfach diesen Hass auszuweiten auf ein Zweijähriges und ein Neugeborenes, ist halt, das erschließt sich mir halt überhaupt nicht. Aber ja, natürlich geht jetzt die Angst um in Ina. Die Leute verbarrikadieren sich, Waffenkäufe gehen durch die Decke. Die Polizei spricht mit über 100 Leuten. Sie sammelt 150 Beweismittel, die sie irgendwie für verwertbar halten, aber sie kommen der Spur nicht näher, zumal es, wie gesagt, auch niemanden gibt, der irgendwie Streit mit der Familie hatte. Die waren mit allen gut. Da gibt es noch nicht mal irgendwie Nachbarschaftsstreitigkeiten oder so. Es gibt nichts.
Gab es denn irgendwelche Streitigkeiten in der alten Stadt, wo sie gelebt haben? Kann das vielleicht sein, dass jemand herausgefunden hat, wo sie sich jetzt aufhalten?
Nee, auch das nicht. Also zumindest nichts, was jetzt irgendwie berichtet wurde. Also es scheint nichts gegeben zu haben, was derart erwähnenswert war, dass man jetzt dann sich daran erinnert oder an die Polizei herangetragen hätte. Kurzzeitig rückt allerdings erst viele Jahre später nach seiner Ergreifung ein Serientäter in das Blickfeld der Polizei, der Mexikaner Miguel Angel Resendez, der auch der sogenannte Trailway Killer ist. Der ist ja 12 Jahre durch die Vereinigten Staaten gefahren, so als Hobo, also als blinder Passagier auf Güterwagen, und hat dann quasi entlang von Eisenbahnstrecken viele, viele Morde begangen. Also ist dann quasi von seinem Zug runtergehüpft, hat sich Opfer gesucht und ist dann wieder mit dem Zug in die Nacht verschwunden. Alle Opfer hatten eben gemeinsam, dass die Häuser in der Nähe von Eisenbahnstrecken waren und dass sehr, sehr grausame Gewalt angewandt wurde, gerne auch erschlagen und gerne auch verstümmeln. Und es gibt eine Eisenbahnstrecke in der Nähe, aber auch alleine hier wieder, dass nichts geklaut wurde, weil er eben häufig auch gestohlen hat, um sein Vagabundentum dann zu finanzieren. Also
ja. Das hat mich gerade an diesen Fall erinnert, den wir, wo hat er gespielt? In Afghanistan? Nein, wo war das nochmal? Da gab es auch diesen einen Fall, auch mit dieser Zugstrecke. Ah, wo war das denn nochmal?
In Ägypten.
Ägypten, genau. War doch ganz ähnlich. Dieser eine. Al-Tubini. Ja, richtig, genau das war das. Ja, jetzt habe ich das Gesicht auch wieder vor Augen. Das Straßenkind, das sich da als Herz da sozusagen durchgeschlagen hat, ne, so sein eigenes Ding aufgezogen hat. Ja.
Naja, ja, also hier, wie gesagt, ist die Gemeinsamkeit zwischen diesen Taten und diesem Dardin-Fall einfach nur, dass in der Nähe eine Eisenbahnstrecke ist. Alles andere passt halt überhaupt nicht.
Okay.
Deswegen ist das eben auch eine kalte Spur. Und wie gesagt, alles drumherum, ja, diese satanischen Ritualsgeschichten, die laufen halt auch damals dann direkt ganz schnell ins Leere, weil man eben ja nichts findet, was jetzt für die Ermittler darauf hindeutet. Also es gibt jetzt nichts, was irgendwie nach kultischen Anwendungen aussieht, weiß ich nicht, da ist nichts, da wurde nichts irgendwo reingeritzt, da gibt es keine Sprüche, da wurden keine Gegenstände irgendwie für irgendwas verwendet, also nichts deutet auf irgendeine Festlichkeit oder so eine Opferritus oder irgendwas hin, ne?
Ja. Und dass da irgendwer auf Durchreise war und dann quasi sich einfach nur irgendwelche Opfer ausgesucht hat, ist das vielleicht eine Möglichkeit?
Das ist eine Möglichkeit, aber die Polizei geht schon davon aus, dass die Familie nicht willkürlich gewählt wurde, weil die einfach sagen, was auch immer da passiert ist, scheint zu persönlich, als dass es auf einen willkürlich durchfahrenden Täter passen könnte. Heißt natürlich nicht, dass es nicht doch sein könnte, ne? Dass jemand sich die ausgesucht hat und einfach das seine Fantasie ist, die er oder sein Modus operandi, den er da auslebt. Ne?
Genau.
Es gibt eine Theorie, die ich ja erwähnenswert finde, aber die für mich auch nicht unbedingt erfolgsversprechend ist. Das ist die, dass die Identitäten verwechselt wurden, also dass jemand eigentlich eine andere Familie auslöschen wollte und sich da vertan hat, weil es gibt in und um Ina mehrere Familien, die so in ähnlichen Trailern auf so Waldgrundstücken leben, also ähnliche Lebensumstände, dass dann da vielleicht jemand engagiert wurde, um so eine Tat auszuführen und der sich einfach vertan hat, das ist natürlich möglich. Ne?
Ja, aber, klar. Es ist möglich, aber würde aber auch nichts daran ändern, dass es einfach eine total schreckliche Tat war. Was wir ja suchen, ist ein Motiv und ein Täter. Und das beides scheint in deren Welt nicht irgendwie wirklich auffindbar zu sein.
Und wir suchen halt auch Gründe für das Vorgehen, denn wie du schon sagst, der Täter oder die Täter richten dieses Blutbad in dem Schlafzimmer an, ne? Inklusive Geburt des Kindes, Tötung, Drapieren der Leichen, schaffen dann Keith eine Meile weit weg, verstümmeln und erschießen den in einem Feld und fahren dann mit der Karre wieder ganz woanders hin. Also irgendwie, das ist ja auch ein Verhaltensmuster, das auch nicht jetzt auf jeden Täter oder jeden Tathergang passt, ne?
Nein, überhaupt nicht. Und nochmal, wir haben ja Keith seltsames Verhalten noch im Hinterkopf. Also er hatte ja vor irgendetwas Angst. Er hatte ja wegziehen wollen und all das. Also von daher würde das für mich ein stimmiges Bild ergeben.
Ja, und wie gesagt, deswegen glaube ich tatsächlich auch, dass deine Theorie, auch wenn ich offiziell noch nie sowas in dieser Art gehört habe, tatsächlich ja Sinn ergibt und tatsächlich wahrscheinlich relativ nah dran ist.
Ja, ich meine, klar, der Knackpunkt ist natürlich, dass so eine Liaison oder irgendwas, eine Affäre, nicht wirklich zu diesem Vaterbild passt, was wir bisher von ihm erfahren haben. Aber auch da, ich weiß schon, was du jetzt sagen wirst, das eine schließt das andere ja nicht aus. Ja. Kann ja durchaus sein, dass er da noch irgendwo eine Liebschaft hatte.
Richtig, davor, ja, es gibt ganz andere Leute schon, die solche Sachen dann irgendwie hatten, die davor nicht gefeit waren, irgendwie der Versuchung zu nicht widerstehen zu können. Also, ja, es ist eine Möglichkeit.
Ja.
Ende 1999 geht der Polizei ein Serientäter in Texas ins Netz. Tommy Lynn Sells, der Silvester 1999 damit hat ausklingen lassen, dass er zwei kleinen Mädchen in einem Ort in Texas die Kehlen durchgeschnitten hat, also durchaus auch ein Hurensohn. Und der stellt sich dann als absolut veritabler Serientäter heraus und auch als jemand, der ähnlich wie der Trailway-Killer, den wir eben hatten, so als so, ja, Herumtreiber und obdachloser Drifter halt durch die Vereinigten Staaten gezogen ist und Morde begangen hat auch immer wieder.
Mhm.
Und der gesteht jetzt die Morde an den Dardines, denn der war nachweislich zu der Zeit, als die ermordet worden sind, auch da in der Gegend im Jefferson County oder drumherum unterwegs. Und der räumt jetzt ein, dass er die umgebracht hat. Er sagt, er ist da quasi durch den Ort gekommen und Keith hat ihn unterwegs so aufgelesen und hat ihn dann spontan zum Abendessen eingeladen. Und im Haus hat dann Keith ihm sexuelle Avancen gemacht, also homoerotische sexuelle Avancen und auch Avancen dahingehend, dass er, also Keith, wohl wollte, dass Tommy Lynn Sells nicht nur Sex mit Keith hat, sondern auch mit seiner schwangeren Frau.
Hals ab.
Und das fand er dann so ekelhaft, dass er die alle getötet hat, weil Nein sagen scheinbar keine Option ist, muss man halt alle töten. Da sagen Freunde und Familienmitglieder, dass sie sich das überhaupt nicht vorstellen können. Zum einen, dass Keith einen wildfremden Obdachlosen mit nach Hause nimmt und den zum Essen einlädt, nachdem er, wie gesagt, noch nicht mal einer jungen Frau die Türe öffnet, die Hilfe braucht.
Ja.
Und sie sagen halt auch alle, dass er keine homoerotischen Tendenzen hatte. Gut, das heißt halt auch nichts, weil die hätte man in dem Teil Amerikas als konservatives Kirchenmitglied wahrscheinlich auch für sich behalten. Ne? Also das muss nichts heißen.
Ja.
Aber er hätte wahrscheinlich auch nicht seine schwangere Frau dann da verkuppeln wollen an irgendeinen Landstreicher. Das klingt mir alles sehr, sehr weit hergeholt.
Ja, das finde ich auch. Das ist auch einfach vielleicht pures Schlechtreden. Ja? Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass er der Täter ist und dann wirklich einfach nur aus Sadismus gehandelt hat oder so. Und es ihn dann gewissermaßen befriedigt, wenn er jetzt sogar immerhin sozusagen noch so Dreckwäsche waschen kann, so, ne, weißt du?
Ja, Psychiater sagen, das ist so eine Verteidigungsstrategie von Tommy Lynn Sells, der quasi immer sich oder vor den Psychiatern, vor dem Justizapparat seine Morde so ein bisschen schönredet, dass die Opfer sich ihm gegenüber irgendwie komisch verhalten haben und er dann daraufhin ausgetickt ist. Also so nach dem Motto, ey, so ein Monster bin ich gar nicht, der hat das und das gemacht, weißt du?
So, ja,
also
oder so, genau.
Auch, ja, genau.
Das kann es auch sein.
Aber die werden aus anderen Gründen stutzig, denn der Tathergang, wie er den schildert, der passt nicht zum ermittelten Tathergang. Erst nach ungefähr 3 Versuchen errät er dann den richtigen Tathergang oder scheint den zu erraten. Er gibt eigentlich nur Wissen wieder, das man auch in der Presse finden konnte. Und so geht man davon aus, dass er eigentlich nicht der Täter sein kann, weil er kein wirkliches Täterwissen verrät und weil er wahrscheinlich auch als Landstreicher und Drifter wahrscheinlich auch einfach was geklaut hätte. Ne? Also dieses Nicht-Klauen ist eben, das spricht ja für was sehr Persönliches.
Ja.
Das Einzige, was dann so ein bisschen stutzig macht, ist, dass er ein bestimmtes Servie genau benennen konnte. Also die Dardines, die hatten so Müsli-Schalen, aus denen die halt so ja Müsli und auch Salate gegessen haben und die sahen aus wie aufgeschnittene Wassermelonen.
Ja.
Und die kann Tommy Lynn Sells benennen. Also die nennt er in seinem Geständnis. Und das ist das Einzige, was so darauf hindeutet, dass er vielleicht doch im Trailer gewesen sein könnte.
Aber es kann doch auch kein Zufall sein. Oder gab es irgendwo in der Presse Bilder, wo man diese Dinger gesehen hat, diese Schalen?
Das weiß man nicht so, dass genau, das ist das Einzige, was wirklich ja so Insiderwissen ist. Und das ist natürlich auch ein sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr, ja, so ein, schon auch ein interessantes Detail, was jetzt nicht so alltäglich ist, was man jetzt auch nicht erraten würde, ne? Also,
Ja, und auch etwas, was du dir genau ansiehst, weißt du? Also, ich weiß
genau.
ja nicht, was du, also wie es dir ergeht, ja, aber wenn du irgendwo bist, sagen wir, du bist irgendwo neu, bei irgendwem, ja, und du gehst rein, dann hast du einfach, weiß ich nicht, 50.000 Eindrücke gleichzeitig und vielleicht speicherst du eine Sache ab, ja, vielleicht zwei,
Genau.
drei, irgendwas, worauf du ganz genau achtest. Du musst etwas fokussiert haben mit deinen Augen und erst dann hast du es wirklich abgespeichert. Und so ein Service ist ja dann letztendlich auch was sehr Spezielles und etwas, was vielleicht am Frühstückstisch auch irgendwie platziert war. Und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass es ja auch gesehen hat.
Ja, und es ist halt einfach auch zu speziell, ne? Das ist nichts, was man jetzt erraten könnte.
Ja,
So.
genau.
Also zum Beispiel, so in den 80er, 90er Jahren, da war das total in, dass Leute so diese Senfgläser nach dem Benutzen ausgespült und als Wasserglas benutzt haben.
Ja,
Und
stimmt.
wenn so,
Stimmt, ja.
und wenn du jetzt in Deutschland einen Mord begangen hättest und hättest dann gesagt, ja, die hatten, ich war da vor Ort, ey, wir haben da Wasser aus so Senfgläsern getrunken, dann wäre das kein Beweis für deine Anwesenheit, weil das einfach so allgegenwärtig war, ne?
Genau, so, oder
Aber
halt
so, aber
diese
so.
typische, diese komische Salatschale aus Glas, die jeder irgendwie Deutsche zu Hause hat,
Jeder,
so, weißt du? So.
dieses Schuppen, dieses Fischschuppending, so, ja.
Richtig, das Ding, weißt du? Oder das weiße Kehrblech aus Metall, was auch jeder hat. Also, das sind solche Sachen. Nee, da ist das hier doch deutlich spezieller.
Ja, aber das ist eben auch das Einzige, was, wie gesagt, so ein Hauch von Insiderwissen mit sich bringt. Und genau das ist jetzt die Frage, die sich alle stellen. Ist das vielleicht irgendwie in der Presse ersichtlich gewesen, vielleicht auf einem Foto ersichtlich gewesen? Das kann man aber nicht mehr so genau nachhalten. Und so geht die Justiz nicht davon aus, dass Sells der Mörder ist. Joanne Dardenne, also die Mutter von Keith, die war erst davon überzeugt, aber nach Sells Hinrichtung hat sie dann ihre Meinung auch geändert und ist quasi jetzt auch der Meinung, dass er es nicht war. Somit bleibt also auch in den Köpfen der Hinterbliebenen der Fall ein Cold Case und ungeklärt. Und ja, eine Theorie ist so gut wie die andere. Und wie gesagt, deine fand ich jetzt tatsächlich relativ spannend. Die kam mir nämlich so im Laufe der Recherche auch mal so latent, dass das vieles erklären würde, auf jeden Fall so ein Szenario.
Ja, klar. Und trotzdem haben wir jetzt nirgendwo eine Geschichte, weißt du? Also du hast ja eben gesagt, Ina ist irgendwie eine kleine Stadt, man kannte sich, er war dort mit seiner Familie in einer Gemeinde aktiv und, und. Und da frage ich mich doch, ob sowas nicht irgendwie auch irgendwie bekannt gewesen wäre, dass er oder dass nicht irgendjemand vielleicht was wusste oder vielleicht. Wenn es nicht der geprellte Ehemann war, dann vielleicht die Frau, die da mal irgendwas ausplaudert. Denn auch das ist ja schon so, dass man sagen muss, okay, sollte jetzt diese Idee sozusagen zutreffen, dann würde es ja auch bedeuten, dass die Frau, mit der er was hatte, mitbekommen hat, dass er jetzt tot war. Und also weißt du, da fehlen mir so ein bisschen so die Beweise.
Vielleicht gab es ja auch keine Affäre von ihm, vielleicht hatte ja auch sie eine Affäre. Und vielleicht ist die Affäre der Täter dann, oder gilt natürlich auch für den Fall, dass es seine Affäre gewesen sein könnte. Vielleicht war es ja auch tatsächlich ein anderer Mann, mit dem er eine Affäre hatte. Ist ja auch möglich. Vielleicht gab es ja doch eine Neigung diesbezüglich. Wir wissen da halt einfach generell zu wenig drüber. So eine Affäre in so einem kleinen Ort unterm Verschluss zu halten und vor den Augen der Öffentlichkeit zu verbergen, halte ich für möglich. Wenn sich da was rumgesprochen haben könnte oder Verdachtsmomente, die hätte man vielleicht auch nicht öffentlich geäußert. Ne? Dann, also es ist dann auch so ein Ding so, ja, über die Toten nichts Schlechtes, weißt du, und so,
Ja.
keine Ahnung, was da die Gerüchteküche vielleicht hergeben würde, wenn man da mal gezielt nachhorchen würde. Aber du hast natürlich recht, wir haben nichts. Also es scheint kein Gerücht den Weg an die Öffentlichkeit gefunden zu haben, falls es mal irgendwelche Spekulationen oder sowas gab.
Ja, weißt du, und so die Grausamkeit und diese Extreme der Tat hätte es ja eigentlich schon, würde ja eigentlich darauf hindeuten, dass sollte es dort irgendwie eine Affäre gegeben haben, dass sie richtig groß war, weißt du, dass sie richtig was ausgelöst hat, dass vielleicht auch das Ganze bekannt wurde und man sich die Zungen zerbrochen hat, weil irgendwie, keine Ahnung, jeder das jetzt wusste und, weißt du, also da muss jemand wirklich ganz, ganz tief verletzt gewesen sein, um dann so aggressiv und so extrem zu reagieren. Und das wäre irgendwie laut gewesen. Und dadurch, dass wir aber gar nichts mitbekommen haben, glaube ich nicht, dass es jetzt wirklich sowas war. So sehr ich glaube, auf der anderen Seite finde, dass es halt irgendwie alle Puzzleteile zusammenpassen, um diese Geschichte zu erzählen.
Also ein Streit oder laut oder irgendeine verbale Auseinandersetzung hätte durchaus stattfinden können ja vor der Tat, weil dafür war der Trailer dann doch wieder isoliert genug von irgendwelcher Nachbarschaft, als dass man sich da durchaus auch laut hätte streiten können. Und das zum Beispiel macht ja auch dann so ein Affärenszenario auch wieder denkbar, ne, dass das alles so ein, das nicht so Haus an Haus ist, sondern dass das eben so ein bisschen, ja, durchaus da etwas weitere Wege sind von einem Nachbar zum anderen.
Ja, klar, aber das meinte ich damit, das meinte ich nicht mit laut. Ich meine eher, dass es öffentlich gewesen wäre. Dass jemand, der verletzt wurde durch so eine Affäre, dass das so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hätte, dass letztendlich das viele Leute mitbekommen hätten. Das meinte ich mit laut, so, weißt du, das wäre etwas, was aufgefallen wäre.
Möglich, ja. Das ist dann wieder der Zeitpunkt, die Frage an die Community zu leiten. Was für ein Szenario seht ihr da, was so eine Tat irgendwie begünstigen könnte? Wofür spricht diese Tat? Wofür spricht auch diese Provokation, den Wagen dann vor der Polizeidienststelle abzustellen? Ist das einfach nur Pragmatismus, weil man sowieso dorthin musste, oder ist das eine Botschaft? Also ich finde, das ist eine deutliche Botschaft. Und was sagt uns eben das Mordszenario an sich, die Art und Weise, wie die Familie getötet wurde, wie dann Keith getötet wurde? Wovon geht ihr aus? Haut das mal in die Kommentare. Und da ich glaube, dass wir gerade so ein bisschen bei Instagram geshadowbanned werden, weil wir nicht bezahlen für Instagram, besucht unsere Seite gezielt, dass ihr so ein bisschen Traffic bei uns schafft. Liked alle Bilder, die euch vor die Nase kommen. Kommentiert alle Beiträge, die ihr kommentieren möchtet, dass ihr einfach Traffic schafft. Und wie gesagt, kommt nächste Woche, 31.07. nach Siegen ins Open-Air-Kino, wenn ihr uns live sehen möchtet. Und großes Dankeschön, dass ihr in diesem Jahr uns so unfassbar unterstützt hinsichtlich unserer Partnerschaft mit Holy. Ihr bestellt sehr, sehr regelmäßig und sehr, sehr freundlich über diesen Link und helft damit, ja, uns auch so ein bisschen hier kostendeckend zu arbeiten und ein bisschen was rauszuziehen aus dem Podcast. Vielen Dank dafür.
Danke auch von mir, liebe Leute. Fabian, letzte Frage noch zu Tommy Lynn Sells. War der Name richtig, Lynn Sells, ne?
Ja.
Ja. Ist es denn belegt, dass er in INA war zu dieser Zeit? Oder hat er das einfach nur behauptet?
Im County, also zumindest in diesem Verwaltungsbereich, da hat er sich aufgehalten. Ob er jetzt in INA selber war,
gut,
das weiß man nicht.
Denn ich halte ihn durchaus für den wahrscheinlichsten Tatverdächtigen. Wenn er als Serienkiller dort unterwegs gewesen ist und generell so überall sein Unwesen getrieben hat, dann kann ich mir durchaus bei ihm auch vorstellen, dass, ich meine, du hast es mit Silvester erzählt, mit den zwei Kindern und so, dass der auch so dreist ist, ein Auto direkt vor dem Polizeipräsidium abzustellen.
Stimmt, das würde wieder für ihn sprechen, ja. Wahrscheinlich.
Ja, das wollte ich noch loswerden, bevor wir jetzt hier Schluss machen. Ja, Leute, Fabian hat es schon alles zusammengefasst. Von mir auch vielen lieben Dank. Trink gerne weiter Holy, insbesondere die Milchshakes. Wahnsinnig gut. Auch wenn es gerade ein bisschen abgekühlt ist, also das Wetter. So ein leckerer Eiskaffee geht einfach immer. Und ansonsten sehen wir uns am 31. Juli im Open-Air-Kino in Siegen. Ich freue mich.
Auf jeden Fall. Und ja, kurzer Werbehinweis, wenn ihr Bock auf Holy habt, ne, Code Blutrausch, 10% Rabatt auf eure Bestellung, da kann man relativ wenig falsch machen. Also das ist dann echt schon auch ein guter Nachlass. Da kann man auch mal ein bisschen experimentieren mit den Sachen. Die Milchshakes sind wirklich sehr, sehr geil. So, jetzt aber genug davon. Danke fürs Zuhören. Danke, Daniel. Und bis zum nächsten Mal.
Danke dir und bis zum nächsten Mal. Ciao.